Deutschlandfunk, das war der Tag.
Deutschland hat's also nicht in den Sicherheitsrat der UN geschafft. Erstmals ist man gescheitert. Gerade mal 104 Stimmen aus der Vollversammlung bei 193 Mitgliedstaaten. Zum Vergleich, Portugal ist auf 134 gekommen, Österreich auf 131. Steffen Wurzel für uns in New York dabei. Wie hat der Außenminister, wie hat Johann Wadephul dieses Ergebnis aufgenommen?
Ja, wir saßen, als diese Abstimmung in der Vollversammlung der UN war, als Journalisten auf der Tribüne. Es ging dort zu Beginn der Sitzungseröffnung sehr munter und sehr fröhlich zu im Saal, als dann Annalena Baerbock, die Vorsitzende, die Ergebnisse, die Stimmenanzahl verkündet hat, wurde es dann sehr konzentriert. Und dann wurde gejubelt bei Portugal, bei Österreich, in der deutschen Delegation von oben betrachtet, versteinerte Gesichter, keine Regung, keine Interaktion von Johann Wadephul mit seinem Team in den ersten Sekunden. Und als Johann Wadephul dann vor die Mikrofone trat, wirkte er doch zerknirscht. Er sagte, das Ergebnis eine echte Enttäuschung, eine herbe Niederlage. Wadephul verwies dann nochmal darauf, dass Deutschland mehrere Jahre später, als Portugal und Österreich seine Kandidatur bekannt gegeben hat, Heiko Maas von der SPD war 2019 derjenige, der diese Kandidatur sozusagen bekannt gegeben hat, offiziell. Und wir hören hier Johann Wadephul.
Deutschland ist spät eingestiegen. Wir waren von Beginn an im Nachteil. In einem Staffellauf wäre ich sozusagen der Schlussläufer gewesen. Und wir sehen heute klar, es war nicht mehr wettzumachen.
Also, es war nicht mehr wettzumachen. Was man da herauslesen kann, ein bisschen, ist der Versuch, die Verantwortung vielleicht nicht abzuschieben, aber die Verantwortung zu teilen nach dem Motto, ich bin nicht derjenige, der sich ausgedacht hat, gegen Österreich und Portugal anzutreten. Also nach dem Motto, ich habe meine Pflicht erfüllt, ich bin aber nicht derjenige, der alleine schuld ist. Ich möchte noch auf eine Aussage kommen und die können wir uns jetzt anhören von Johann Wadephul. Das fand ich interessant, der Verweis auf den Nahostkonflikt. Dazu sagte Johann Wadephul hier heute dies nach der Abstimmung.
Es mag auch Stimmen gekostet haben, dass Deutschland im Nahostkonflikt immer eine besondere Verantwortung für Israel wahrnehmen muss. Wir werden weiter für unsere historische Verantwortung einstehen, auch wenn wir gleichzeitig an konkreten Stellen Kritik an der Politik der aktuellen Regierung üben.
Also das ist dann doch, kann man daraus ablesen, das klare Eingeständnis, ja, Deutschlands immer noch enge Beziehung zur israelischen Regierung wird nicht überall auf der Welt gutiert. Gelinde gesagt, auch das mag Stimmen gekostet haben.
Wie ist das Ergebnis jetzt zu bewerten, Stefan? Was bedeutet das auch für den Außenminister persönlich?
Also erstmal, dass es kein Selbstläufer werden würde, das war von vornherein klar. Das Auswärtige Amt, der Außenminister, auch heute früh bei uns im Deutschlandfunk, hat ja Erwartungsmanagement betrieben, immer wieder betont, das kann schiefgehen. Aber dass es so deutlich schiefgegangen ist, das ist doch bemerkenswert. Wenn wir nochmal auf die Stimmen schauen, Portugal 134 Stimmen, Österreich 131 Stimmen, Deutschland gerade mal 104 Stimmen. Das ist nicht knapp ausgegangen, das ist deutlich schiefgegangen. Also das bedeutet, dass Deutschland hier nicht durch einen irgendwie unglücklichen Zufall oder so die Niederlage verzeichnet hat, sondern eben eine deutliche Niederlage. Das hat Johann Wadephul so auch gesagt. Ein derartig klares Ergebnis werde nach einer tiefgreifenden Analyse verlangen, sagte er. Wir haben den Außenminister dann natürlich auch gefragt, ob er persönliche Konsequenzen ziehen wird. Und er sagte darauf durchaus, wie ich finde, bemerkenswert, meine Überzeugungskraft wird in Berlin nicht größer durch dieses Ergebnis. Und ich habe mir persönlich nichts vorzuwerfen, aber ich stelle mich jeder Diskussion zu diesen Fragen. Und dann hat er sogar noch gesagt, er habe in den vergangenen Wochen selber natürlich darüber nachgedacht, ob er vielleicht persönliche Konsequenzen ziehen müsste, wenn es denn schief geht. Was man daraus ablesen kann, diese Diskussion, wie geht es mit der deutschen Außenpolitik personell weiter, wird an diesem Tag nicht zu Ende sein. Sie wird damit losgehen. Und das trifft natürlich auch den Bundeskanzler. Stichwort Außenpolitik aus einem Guss. Der Slogan der außenpolitische dieser Regierung, der inoffizielle, heißt dann im Umkehrschluss natürlich auch außenpolitische Niederlage aus einem Guss.
Und auf der anderen Seite gibt's da einen ganz bemerkenswerten Kommentar, wie ich finde, von Wolfgang Ischinger, jahrelanger Spitzendiplomat und Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Der hat nämlich sinngemäß getwittert, keine Katastrophe für Deutschland. Und die Tatsache, dass Ex-Außenministerin Baerbock sich vergangenes Jahr für 12 Monate die Präsidentschaft der UN-Generalversammlung geschnappt habe, die sei Mitschuld an der deutschen Niederlage. Was ist an diesen Thesen dran?
Also Punkt 1, keine Katastrophe für Deutschland, sagt Wolfgang Ischinger, teile ich nicht. Natürlich, Katastrophe ist ein großes Wort, aber es ist außenpolitisch eben doch ein immenser Schaden, eine immense Niederlage, die man, und das ist das Entscheidende, in der Bundesregierung in dieser Deutlichkeit überhaupt nicht eingepreist hat. Das wird also nachwirken, politisch. Badefuhl und Merz werden sich Vorwürfe anhören müssen, das beschädigt beide, aber auch inhaltlich Deutschlands diplomatischer Footprint, also die Wirkmächtigkeit der deutschen Außenpolitik, die werden natürlich deutlich kleiner. Da würde ich also sagen, hier irrt Herr Ischinger. Und Punkt 2, dass Frau Baerbock schuld sei, das halte ich auch für kein überzeugendes Argument. Erscheint mir ein bisschen Mansplaining-mäßig, ehrlich gesagt. Also auch hier würde ich widersprechen. Das hat ganz andere Gründe. Man kann argumentieren, die deutsche außenpolitische, ja, es gibt schon Kritiker, die sprechen von Hybris, also Selbstüberschätzung auf jeden Fall. Aber diese deutsche Einstellung, wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa, wir müssen doch irgendwie automatisch mitreden, da kann man ein großes Fragezeichen dahinter setzen.
Vielen Dank, Steffen Wurzel, live aus New York. Und Reaktionen auf dieses Wahlergebnis aus Berlin hat Christina Nagel zusammengetragen.
Mit einer so schnellen, so klaren Entscheidung hatte in Berlin kaum jemand gerechnet. Am frühen Abend äußert sich Kanzler Friedrich Merz schriftlich. Er gratuliert Österreich und Portugal, verspricht, dass Deutschland verlässlicher Stützpfeiler des multilateralen Systems bleibt. Es sind Zeilen, die distanziert klingen, auch weil sie Emotionen keinen Raum geben. Wir haben uns mit Überzeugung beworben, schreibt Merz, wir haben das Ziel nicht erreicht. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart, macht dagegen aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Auch wenn von Anfang an klar gewesen sei, dass es schwierig werden würde, er hätte sich gewünscht, dass die Überzeugungsarbeit, die in den vergangenen Monaten geleistet worden sei, auch belohnt wird.
Einer der Gründe ist mit Sicherheit, dass wir recht spät gezwungen waren, eine Aufholjagd, um diese Stimmen vorzunehmen. Und das Zweite war, und vielleicht das Entscheidendere, dass Deutschland natürlich in vielen außenpolitischen Fragen klar Position bezieht und nicht eine neutrale Position beziehen kann wie Österreich.
Im Krieg Russlands gegen die Ukraine, vor allem aber in der Nahostpolitik. Auf Unverständnis stößt, dass sich die Bundesregierung mit Kritik am Vorgehen Israels, aber auch der USA in der Region zurückhält. Aus Sicht des außenpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion im Bundestag, Adis Achmetowitsch, ist das Scheitern der deutschen Kandidatur ein spürbarer Rückschlag für die deutsche Außenpolitik. Es sei aber kein Ergebnis, das vom Himmel gefallen sei. Wer den Anspruch erhebe, Hüter der regelbasierten internationalen Ordnung zu sein, dürfe beim Völkerrecht keine doppelten Maßstäbe anlegen, kritisiert der SPD-Politiker. Eine Kritik, der sich auch viele Grüne anschließen. Die außenpolitische Sprecherin der Fraktion im Bundestag, Deborah Düring, spricht von einer Blamage, für die es viele Gründe gebe.
Klar ist aber, dass die Bundesregierung zu oft das Völkerrecht eben nur dann verteidigt hat, wenn es politisch bequem war. Auch die Kürzungen im Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit waren überhaupt nicht zuträglich. Wenn wir uns als Verteidiger der multilateralen Ordnung hinstellen wollen, gewählt werden wollen, dann müssen wir mehr investieren, dann müssen wir uns klar zum Völkerrecht bekennen. Merz und Wadefuhl haben Deutschlands Glaubwürdigkeit beschädigt.
Beschädigt ist aus Sicht des außenpolitischen Sprechers der AfD-Fraktion im Bundestag, Markus Frohnmeier, auch der Kanzler selbst. Er sei als Außenkanzler auf seiner, Zitat, Lieblingsspielwiese gescheitert. Dass sich Deutschland als einer der größten Beitragszahler der Vereinten Nationen nicht einmal gegen Österreich durchsetzen konnte, sei eine historische Blamage. Als Schlappe für den Kanzler wertet auch die Parteivorsitzende der Linken, Ines Schwertner, die Abstimmungsniederlage. Es sei die Quittung dafür, dass Deutschland in den entscheidenden Konflikten dieser Tage den Mund gehalten und Völkerrechtsbrüche nicht eindeutig benannt habe. Einig ist man sich in einem Punkt. Es ist ein herber Rückschlag für die deutsche Außenpolitik auf internationalem Parkett, die nicht ohne Folgen bleiben sollte. Wie diese aber aussehen sollten, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Am Telefon ist jetzt Professor Johannes Farwig, Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Er lehrt dort internationale Beziehungen und europäische Politik. Und das muss man dazu sagen, er ist Mitglied in der Grundwertekommission des Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Guten Abend, Herr Farwig.
Guten Abend, Herr Willmeier.
Herr Farwig, Deutschland scheitert bei der Wahl in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Eine Überraschung für Sie oder haben Sie damit gerechnet?
Ja, ich muss sagen, das ist eine Überraschung. Das war kein Selbstläufer, aber diese Niederlage war eigentlich nicht zu erwarten, zumal Deutschland eines der wichtigsten UNO-Mitglieder ist, der zweitgrößte Beitragszahler, eigentlich mal wieder dran mit einer nichtständigen Mitgliedschaft. Und das ist schon schwerwiegend, dass Deutschland nun nicht gewählt wurde.
Was hat Außenminister Wadefuhl, was hat die Bundesregierung falsch gemacht? Oder sind die Fehler vielleicht schon vorher gemacht worden, weil man den Hut zu spät in den Ring geworfen hat?
Das mag eine Rolle spielen. Es war schon problematisch, dass drei europäische Staaten für zwei Sitze kandidierten. Das heißt, da hätte man vermutlich auch bessere Absprachen treffen müssen. Aber ich glaube, der Schlüssel für diese Niederlage ist doch das Thema Doppelmoral bzw. Doppelstandards. Deutschland gehört zu denen, die in der Ukraine gewissermaßen die Völkerrechtsfahne doch sehr dogmatisch hochhalten. Das kann man richtig finden, aber es ist problematisch, jedenfalls in weiten Teilen der Staatengemeinschaft, dass das nur in diesem Fall so ist und in anderen Fällen, etwa mit Blick auf Gaza oder den amerikanischen Angriff auf den Iran oder die Entführung von Maduro in Venezuela, da schweigt man, oder der Kanzler Merz hat sogar von notwendiger Drecksarbeit gesprochen. Das kam nicht gut an bei den Staaten des globalen Südens und man muss nur mal eine breite Mehrheit finden in der Generalversammlung. Deutschland hat jetzt nur gut 100 Stimmen bekommen, 130 ungefähr wären nötig gewesen und man sollte, denke ich, schon jetzt in sich gehen, was man denn falsch gemacht hat und nicht so tun, als ob das ein Betriebsunfall war. Das war es meiner Einschätzung nicht, sondern es zeigt, dass der Unmut über Deutschland in vielen Fragen doch größer war, als sich das die Berliner Politiker haben vorstellen können.
Sie sagen Doppelmoral, gerade in Bezug auf den Ukraine-Krieg und Gaza. Das heißt, wenn Deutschland also eine Linie fahren würde, dann wäre das okay. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, dass das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine zu okay ist, dann darf man auch weiter sagen, dass das Vorgehen Israels gegen Gaza okay ist?
Nein, so würde ich das nicht sehen, aber es schreit doch zum Himmel, dass man Völkerrechtsverstöße in den einen Fall sozusagen scharf kritisiert. Nochmal, das kann man richtig und nachvollziehbar finden, aber in anderen Fällen eben dazu schweigt. Und das ist das Thema Doppelmoral, was einfach nicht gut ankommt. Und hinzu kommt nach meiner Analyse jedenfalls auch noch, dass Deutschland sich in der Ukraine-Frage anders als viele Staaten im globalen Süden sich gewünscht hätten, nicht auf diplomatische Lösungen setzt, sondern eben sehr einseitig auf militärische Unterstützung der Ukraine setzt und nicht die Tugenden, die Deutschland auch in den Vereinten Nationen mal stark gemacht haben, nämlich das Einsetzen für Diplomatie, dass das etwas ist, was nicht mehr so mit Deutschland jetzt verbunden wird. Und ich glaube, da muss man sich nicht wundern, wenn man dafür auch eine Quittung bekommt. Jedenfalls verstehe ich das als Quittung für die deutsche Außenpolitik. Und im Übrigen ist Friedrich Merz ja als Außenkanzler angetreten. Und ein Außenkanzler, der jetzt erstmals ein Land repräsentiert, das nicht gewählt wurde in den Sicherheitsrat, bei allen anderen Kandidaturen war das ja der Fall. Da gab es immer eine breite Mehrheit für Deutschland. So ein Land muss sich doch fragen, was haben wir falsch gemacht?
Herr Favik, keine Entscheidung, keine Resolution gegen das Veto der fünf ständigen Mitglieder dieses Sicherheitsrats, also Russland, USA, China, Großbritannien und Frankreich, wobei das ja in den letzten Jahren sowieso alles ziemlich schwierig war, einen Konsens zu finden, dadurch, dass ja Russland Aggressor ist gegen die Ukraine und dadurch, dass die Trump-Regierung in den USA das Völkerrecht so ziemlich egal zu sein scheint. Ist dieses Scheitern also vielleicht gar nicht so schlimm, weil sich die Vereinten Nationen, weil sich der Sicherheitsrat sowieso überholt hat?
Da würde ich sagen, haben Sie einen guten Punkt. Die sozusagen Sternstunde der Vereinten Nationen ist im Moment nicht. Aber ich glaube, das wird sich auch wieder ändern, weil aus meiner Sicht jedenfalls multilaterale Politikansätze und die Vereinten Nationen sind nun mal die Kernorganisation des globalen Multilateralismus. Multilaterale Politikansätze werden sich dauerhaft als überlegen gegenüber rein nationalstaatlichem Gegeneinander und nur agieren aufgrund engen nationalen Interessen zeigen. Insofern würde ich die Vereinten Nationen trotz aller Schwierigkeiten, die sie sicher haben, nicht abschreiben, zumal es eigentlich keine bessere Alternative gibt. Wir können ja mal ein paar durchgehen. Dieser Friedensrat, den Donald Trump jetzt mit Blick auf den Nahen Osten vorgeschlagen hat, völlig wirkungslos. Oder die BRICS, also die Staaten, wo Brasilien, Russland, China und andere zusammenarbeiten. Oder die G20. All diese Gremien, man könnte noch andere nennen, können die Vereinten Nationen nicht ersetzen. Vielleicht kurzfristig, aber längerfristig nicht. Insofern glaube ich, dass die Vereinten Nationen, wenn man sie nicht hätte, eigentlich erfunden werden müssten. Und dann würde die Struktur vielleicht etwas anders aussehen. Aber grundsätzlich sowas wie eine Weltorganisation, die braucht es schon, auch wenn sie im Moment keine Konjunktur hat.
Nun hat sich ja inzwischen die Politik des Stärkeren gerade durchgesetzt. Deutschland ist einer der Hauptbeitragszahler in den Vereinten Nationen. Ist es denkbar, dass dieser Wahlausgang, den man ja durchaus auch als Affront verstehen könnte gegen Deutschland, Einfluss auf die weiteren Beitragszahlungen hat? Sinngemäß, ich darf nicht mitspielen, also nehme ich den Ball mit nach Hause?
Ja, das steht zu befürchten. Also es gibt nicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder Deutschland lernt etwas aus der Niederlage, stellt sich also in manchen Fragen besser auf, oder es wird, ich sag mal, etwas bockig und macht genau das, was Sie jetzt beschrieben haben. Die ersten Reaktionen von Kanzler Merz oder auch vom Außenminister deuten nicht darauf hin. Aber es gibt auch schon Stimmen in der deutschen Politik, die sagen, wenn wir nicht mehr mitentscheiden dürfen, dann zahlen wir auch nicht mehr so viel. Und das wäre dann eine weitere Schwächung der Vereinten Nationen. Ich glaube, das wäre nicht klug, das so zu machen, aber ein Stück weit wird das eine Reaktion, glaube ich, auf diese schwere Niederlage jetzt sein können.
Als Folge auf die schwere Niederlage könnte man es theoretisch für den nächsten Turnus auch wieder versuchen. Das wäre dann im kommenden Jahr. Wäre das zielführend?
Nein, das ist nicht zur Logik der Vereinten Nationen passend. Diese Wahlvorgänge werden lange vorbereitet und Deutschland kann frühestens in 4, 5 oder 6 Jahren wieder antreten. Ich glaube, die Stunde der Gelegenheit ist jetzt erstmal verpasst und man wird damit leben müssen, dass Deutschland ohne Stimme und Sitz im Sicherheitsrat ist die nächsten Jahre.
Nun ist Ihr Thema eigentlich, sind die internationalen Beziehungen und doch, wie beschädigt geht die Bundesregierung aus dieser Wahl? Die Opposition geht ja unisono erwartungsgemäß hart ins Gericht mit Merz und Wadephul.
Ja, ich glaube, man kann sagen, die deutsche Außenpolitik hat keine Fortüne. Das gilt für viele Fragen, aber jetzt auch für diese Frage. Und hinzu kommen innenpolitische Schwierigkeiten dieser Regierung, ein sehr unbeliebter Kanzler und jetzt auch noch keine Strahlkraft auf der internationalen Bühne. Die Bundesregierung hat keinen Lauf und das wird jetzt dadurch nochmal verstärkt.
Einschätzungen von Johannes Fahrweg, Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg und Mitglied in der Grundwertekommission des BSW. Vielen Dank dafür und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ich danke Ihnen, für Sie auch.